wir kommen direkt zum Thema so Hass und Wut im Netz, ne?
Und ich Liebe, weißt du, man kriegt ja immer auch ganz viel Liebe, die dürfen wir nicht weglassen.
Ich glaube ganz fest daran, dass die Menschen in ihrem Privatleben sehr viel besser streiten, als es öffentlich passiert. Das oberste Interesse ist ja schon, dass man dann wieder gut miteinander wird.
Wir brauchen irgendwie einen Pool an, sag mal, 10, 15 Meinungen, die wir öffentlich ertragen. Und im Moment ertragen wir nicht mal 2 oder 3, habe ich den Eindruck.
Extra 3. Bosettis Woche.
Demokratie lebt vom Gespräch. Und wer das Gespräch zerstört, der zerstört am Ende auch die Demokratie.
Oh mein Gott, Jens Spahn hat etwas Richtiges gesagt. Wie konnte ihm das nur passieren? Höchste Zeit für eine Therapiesitzung, um das zu verarbeiten. Und genau die halten wir jetzt ab, um das Gespräch, die Meinungsfreiheit und diejenigen, die all das zerstören wollen, soll es heute auch gehen. Bosettis Woche, der Extra 3 Podcast ist das hier. Mein Name ist Sarah Bosetti. Und wie immer spreche ich hier über alles, was gerade politisch und gesellschaftlich wichtig ist. Und wie immer tue ich das nicht alleine. Heute bei mir zu Gast die großartige Podcasterin und Schriftstellerin Jagoda Marinic.
Aber ich mag Menschen provozieren, Menschen herausfordern, mich fragen mit anderen, wie können wir eigentlich vielleicht ein Stück besser leben? Also ich finde schon, dass wir das, was diese sozialen Medien uns an Errungenschaften geboten haben in der Vergangenheit und, glaube ich, auch immer noch bieten, nicht unter den Tisch fallen lassen sollten. Im digitalen Wutzeitalter, wir kapitalisieren und machen Oligarchenreich damit. Also überdenkt nochmal Wut als Gefühl, das soziale Bewegungen nach vorne bringt. Denn wenn wir es haben, müssen wir es anders einsetzen, als einfach so ins Netz zu schreien.
Hallo Jagoda.
Hallo Sarah.
Wie schön, dass du da bist. Aber du bist gar nicht da, zumindest, also du bist da, wo du bist. Ich bin da, wo ich bin. Wo bist du denn eigentlich?
Ich bin leider nicht da, wo du bist. Das hätte ich sehr, sehr schön gefunden. Zumal nach unserem letzten gemeinsamen Bild wir irgendwie so auch so apropos soziale Medien, haben wir so eine Wucht an Sturm ausgelöst miteinander. Ja, ich bin jetzt im Süden Deutschlands und ich beziehe mich auf das letzte Mal in deiner Sendung. Da habe ich doch zum Spaß danach getwittert, schöne Grüße von der Sicherheitskonferenz.
Und
sind irgendwie alle durchgedreht. Was wollen die beiden auf der Sicherheitskonferenz? Was? So, zählt die denn gar nichts mehr, die Sicherheitskonferenz? So, und deswegen sind wir jetzt in der Unsicherheitskonferenz und finde es sehr gut.
Ja, wie schön. Ich erinnere mich. Ich hatte das verdrängt, muss ich zugeben.
Aber bestimmt, ich freue mich immer dran, an sowas.
Ja, es gibt so Situationen, also wir kommen direkt zum Thema so Hass und Wut im Netz, ne?
Und Liebe, weißt du, man kriegt ja immer auch ganz viel Liebe, die dürfen wir nicht weglassen. Hass, Liebe, Wut, alles.
Ja,
da.
Absolut, absolut. Ich finde manchmal die Empörung so lustig. Also
ja, eben, deswegen muss ich so lachen.
Dieses Erwartbare kommt natürlich ganz viel, ne? Hier, du hast die und die politische Meinung und deswegen solltest du sterben, bla bla bla, ne? Irgendwie. Ich finde aber manchmal kommen so Situationen, bei denen man denkt, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass man sich darüber aufregen kann. Und dieses Selfie, das du gepostet hast und so getan hast, als seien wir auf der Münchner Sicherheitskonferenz, das gehörte dazu.
Ich glaube, ich habe das schon gewusst. So, also tendenziell habe ich kenne ich wie sagen Lehrer so, ich kenne meine Schüler ganz gut oder so. Im Netz weißt du ja, und es ist ja auch nicht so zufällig. Es sind ja, das war jetzt auch nicht so unter den Tisch gekehrt, oft orchestriert und man weiß auch von wo aus das oft losgeht. Und ich fand es aber so lustig, weil wirklich jeder von der Sicherheitskonferenz diese Bilder schickte und ich wusste, ja, dass, wenn sie es glauben, drehen sie durch, dass jemand wie du und jemand wie ich auch noch für Weltsicherheit zuständig sind, dass es einen bestimmten Typus Menschen sehr triggert. Hat aber noch die schöne Anekdote zur Folge gehabt, dass, Böhmi hat doch danach denselben Witz gemacht und dann haben die anderen gesagt, er hätte es von uns abgeschrieben und dann hat er gesagt, nein, hat er nicht, es war voll peinlich und jetzt kommt er zu Freiheit Deluxe, weil es war so peinlich. Also es war eigentlich, ich habe nur schöne Erinnerungen an dich, will ich damit sagen, viel Aufregung.
Ach, wie schön. Wie schön. Nee, ich glaube, ich hätte einfach nicht gedacht, dass die Leute das glauben. Ich hatte das jetzt ein bisschen off-topic, aber es fällt mir bei absurden Aufregern auf, als ich das letzte Mal bei Extra 3, beim Fernseh Extra 3 war, bei dem falschen Extra 3, dem Nicht-Podcast Extra 3, vor 2 Wochen oder so, da habe ich, oder vielleicht waren es 3, ich weiß es nicht, ne? Ich möchte ja keine Fake News in die Welt setzen, aber da habe ich irgendwie über Robert F. Kennedy gesprochen, ne? Den amerikanischen, wir nennen ihn mal Gesundheitsminister, und habe irgendwie gesagt, ich find's so absurd, dass der Gott, an den ich nicht glaube, den noch erschaffen hat, weil es gibt ja schon Trump und man kann ihn ja kaum unterscheiden in seinen Aussagen, ne, irgendwie. Und dann habe ich das verglichen mit einer anderen Schaffenskrise Gottes, nämlich Gepard und Leopard und Jaguar. Und sage, die kann ja auch keiner auseinanderhalten. Und dann habe ich eine ganz, ganz wütende Mail bekommen von einem Mann, der gesagt hat, wie kann man denn den Jaguar nicht unterscheiden? Und er hat natürlich recht, weil ich hatte auch überlegt, nehme ich den noch mit in die Aufzählung rein oder nicht, weil der ja zumindest ein bisschen anders aussieht. Aber da hat sich jemand hingesetzt, sein Mailprogramm geöffnet und eine ausführliche E-Mail formuliert, weil ihn das so wütend gemacht hat. Und ich bin gar nicht so schockiert, ich bin nur so fasziniert davon, wie viel Energie Menschen übrig haben in ihrem Leben, weißt du? Um sich über sowas dann aufzuregen.
Ich finde aber auch deinen Gedanken mit dem Jaguar und dem, ich finde es eigentlich einen sehr guten Gedanken, weil du hast irgendwie recht, also man verneint es, weil jedes Tier für sich so schön ist, aber eigentlich hast du total recht, dass man im Kopf immer so kurz sucht. Ich habe, glaube ich, neulich einen Tigerring, nach einem Löwen gefragt, als ich so einen Tigerring gesehen habe. Und die Frau war zu höflich, mir zu sagen, dass das ein Tiger ist und kein Löwe. Also irgendwie im Kopf machen diese Wildkatzen alle irgendwas Gleiches. Aber ich gehe immer von der These aus, um zurückzukommen zu deinem Hook oder zu deiner Idee dahinter. Irgendwen ärgert es immer und irgendwer glaubt es immer. Und jetzt denke ich schon deswegen, weil Trump ja Anhänger hat. Der schreibt ja, was er will, da rein und irgendwer glaubt es immer und der hängt dem sogar an. Und ich glaube, ich habe auch einmal zum Spaß, als Slavoj Žižek, was mein Lebenstraum so einmal war, mit dem reden, bei Freiheit Deluxe war, habe ich so ein Foto gehabt, wie wir im HR, es war eine der wenigen Folgen, die ich live drehte, durch so Gänge schritten und da waren so komische alte Säulen, so ein altes öffentlich-rechtliches, der edle Teil des Baus sozusagen. Und da habe ich zum Spaß auf Twitter abends geschrieben, Slavoj Žižek und ich auf dem Weg zum Standesamt. So, und dann kam kein Witz von Feuilleton-Chefs dieses Landes, irgendwann so SMS, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Also so, wo ich dachte, okay, es glauben nicht nur Leute im Internet. Es geht dann so als Gossip in die Redaktion, weil die sitzen ja auch alle im Internet. Und am Ende bist du halt mit Slavoj Žižek verheiratet. Und heimlich habe ich dann schon geträumt, jemand macht irgendeine lustige Meldung darüber oder so. Also insofern, ich gehe davon aus, dass alle alles glauben und dass das aber auch Teil des Unterhaltungswerts am Ende ja ist. Ne?
Ja, sobald es in den Gossip geht, also ich habe auch schon, ich bin ja mit sehr vielen Menschen zusammen auch. Ich erfahre das dann von anderen Menschen, zum Teil auch von Kollegen, die sagen, also ich dachte, du wärst mit dem und dem zusammen. Ich dachte, ihr wärt verheiratet und hättet Kinder. Und ich war so, okay.
Ja, genau.
Das scheint, das ist einfach, Leute wollen das auch, glaube ich, die hätten das auch gerne, weil das unterhaltsam ist. Ne? Das ist aber ja auch schön. Ja, irgendwie.
Ist auch schön. Ist, ne? Deswegen auch schön, haben Leute früher Gala gekauft. Und jetzt wollen sie das Gleiche halt auch in den sozialen Medien haben.
Genau.
Und wir retten gerade Demokratie, weißt du? Weil wir streiten ja gar nicht. Nein, alle wollen ja streiten. Insofern wird sich irgendjemand beschweren, weil wir nicht streiten oder so.
Das stimmt. Und es schaffen auch gar nicht alle, ne? Damit kommen wir auch ein bisschen zu unserem ersten Thema. Ich möchte nämlich über Dunja Hayali sprechen und ich habe extra für sie eine neue Rubrik erfunden.
Ist das euer Ernst?
Dunja Hayali hat sich in einer Moderation über den Tod von Charlie Kirk geäußert und zwar so.
Dass es nun Gruppen gibt, die seinen Tod feiern, ist mit nichts zu rechtfertigen, auch nicht mit seinen oftmals abscheulichen, rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen. Offensichtlich hat der radikal-religiöse Verschwörungsanhänger aber auch genau damit einen Nerv getroffen.
Ja gut, was meinst du? Also stellen wir uns mal kurz vor, eine bessere Welt. Und Dunja Hayali, hätte für diese Moderation keine Todesdrohungen bekommen, wie es der Fall war, sondern sei nur höflich und sachlich kritisiert worden. Fändest du diese Kritik dann berechtigt?
Also erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich Dunja Hayali unglaublich schätze, first. Und selbst wenn so jemand einen Fehler machen würde, der in der Öffentlichkeit steht, würde ich hoffen, dass wir irgendeine Kultur haben, mit Fehlern umzugehen, dass eine Dunja Hayali anständig kritisiert wird. Und das willst du ja gerade wissen. Ich finde nicht, dass wir wegschieben sollten, dass sie wirklich Morddrohungen erhalten hat. Weißt du, für mich hängt das schon sehr, sehr zusammen, dass du mit in dieser derzeitigen Stimmung mit einem Dreh, mit einem Spin der Leuten nicht gefällt. Und es hängt dann nicht mehr davon ab, ob das halt eine Meldung ist und du auch die Verantwortung hast, als Journalistin Inhalte einzuordnen von einer Person, die hier keiner kennt, sondern dass wir anscheinend gerade wirklich akzeptieren, und sich aus meiner Sicht da auch viel zu wenig Politiker sofort hinstellen und nicht nur Politiker, sondern alle und sagen, ey, stop it, was auch immer euch stört, diskutiert's ruhig. Und ich finde, sie hat journalistisch ihr Handwerk gemacht in diesem Moment. Aber ich bin auch der Meinung, dass wenn es jemand nicht gut findet, dass es diskutieren sollen können, sollte. Aber wo das gerade bei uns hindriftet und wie das dann wegdriftet und wie schnell dann manche Milieus bereit sind, zumindest im Internet sofort diese Drohungen auszusprechen, die Dunja ja dann gepostet hat, die öffnen gerade so einen, ich habe auch selber, wie du jetzt eine Rubrik, habe ich eine Kolumne drüber schreiben müssen und wir haben dann im Stern auf 2 Seiten ausgeweitet, weil ich denke, man muss doch irgendwann mal halt so sagen, hey shit, warum löst gerade diese Kirk-Geschichte hier mehr aus als damals der Mord an Walter Lübcke? Und was passiert mit unserer Diskussionskultur, dass wir eben genau das nicht mehr können, überhaupt sachlich zu reden? Was fanden die, die das kritisieren, eigentlich falsch? Und wie fänden sie es richtig? Und müsste es Dunja deswegen wirklich anders machen? Denn das, was ihre Kolleginnen und Kollegen eigentlich sagen, ist, dass das Handwerk in dem Fall gestimmt hat. Und da kommen wir überhaupt nicht mehr hin, in diese Art Aufräumdebatte.
Ich habe auch die Frage ein bisschen gestellt, weil ich den Leuten, die sich normalerweise über diesen Podcast nicht aufregen, auch die Gelegenheit geben wollte, sich aufzuregen, weil vermutlich Menschen sagen werden, ja, es ist völlig irrelevant, sobald es Morddrohungen gibt, muss man ja nicht mehr darüber reden, ob sie vielleicht ein bisschen Recht haben. Und das sehe ich grundsätzlich auch so. Ne? Also wenn du auf diese Art, ich nenne es in Anführungszeichen, kritisierst.
Heißt, ich bin alle diese Leute geworden, ich weiß. Ich bin voll
nee, du gar nicht, du regst dich ja nicht nee. Auf. Du regst dich ja nicht. Aber du hast natürlich völlig recht, dass das eigentliche Thema, und deswegen will ich auch nicht sagen, die Leute würden sich zu Unrecht aufregen, sondern sie würden sich zu Recht aufregen. Das eigentliche Thema bei diesem Vorfall ist nicht, ob jetzt ein Wort von ihr anders vielleicht besser gewesen wäre, sondern das eigentliche Thema ist natürlich, dass die Reaktion, auch diese orchestrierte vermutlich Reaktion, diese Morddrohungen, das ist das eigentliche Problem. Ne? Da bin ich auch voll bei. Ich will nur sozusagen einmal ganz kurz einen Abstecher an diesen Punkt machen, weil es so absurd ist, wofür sie kritisiert wird und Morddrohungen bekommt. Also es ist so, natürlich muss man darüber diskutieren können, aber ich finde es so komplett absurd, an was für abwegigen Dingen sich schon festgehalten wird, um so einen Shitstorm vom Zaun zu brechen. Das ist, also sie sagt ja, sie spricht sich ja sogar dagegen aus, diesen Tod zu feiern. Und das führt dazu, dass ihr der Tod gewünscht wird. Und die Menschen, die ihr den Tod wünschen, sehen sich in dem Moment ganz offensichtlich oder inszenieren sich als die Wahrer des Anstands, weil das, was sie gemacht hätte, unanständig wäre. Und das ist so eine Verschiebung der Realität, dass ich kurz da zumindest einmal hin wollte, weißt du? Weil es ist ja nicht so ein, also es gibt auch viele Leute, habe ich mitbekommen in, weil ich auch ein Video drüber gemacht habe, ne, so in den Kommentaren dazu, die dann gesagt haben, ja, Morddrohungen sind natürlich nicht okay, aber das, was sie gemacht hat, ist ja schon auch ganz schrecklich. Und ganz ehrlich, nee, ist es nicht. Wie du schon sagst, sie hat ihr Handwerk gemacht. Was soll sie denn sonst über diesen Mann sagen, der tatsächlich bis zu seinem Tod relativ unbekannt in Deutschland war? Also was wäre denn dann die Meldung? Es ist ein Mensch erschossen worden.
Du hast
also
recht.
Ich will nicht sagen, dass das keine Meldung sein soll, aber das passiert ja sehr häufig. Man muss ja schon einordnen, warum das in dem Moment öffentlich so breit diskutiert wird. Sprich, man muss einordnen, was für eine Person das war. Nicht unbedingt privat, sondern öffentlich. Was er öffentlich gemacht hat, wofür er stand. Und darüber kann man sich dann vielleicht noch streiten, ob man seine rassistischen Aussagen rassistisch findet oder nicht. Aber das als Journalistin erstmal so hinzustellen, ist doch völlig in Ordnung.
Puh, weißt du, also ja, nur was bringt's uns jetzt, wenn wir zwei uns jetzt hinsetzen und sagen, ist völlig in Ordnung? Weil, dass du das denkst, dass ich das denke, dass viele das denken, auch journalistisch, ist klar. Wir sind im Moment halt in einer Zeit, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, zu gucken, was finde ich in Ordnung, was findest du in Ordnung. Ich versuche irgendwie mit dieser Zeit zu überleben, indem ich erstmal versuche zu fragen, wo ist dieser erstens Wert abhanden gekommen? Das ist genau das, was du sagst, dass das entscheidend große Menge Menschen mit lauter, starker Stimme sagen, das ist nicht in Ordnung, so wird nicht diskutiert. Und solange so diskutiert wird, machen wir jetzt auch noch keine sachliche Aufarbeitung, weil so geht's halt nicht. Also vielleicht ist es patriarchal sogar in dem Fall, aber ich würde gerne sagen, es gibt eine Grenze und die ist dort, wo unsere Journalisten an Leib und Leben bedroht werden. Und dann kam ja irgendwann, glaube ich, auch das ZDF hat sich hinter sie gestellt. Aber ich war schon erstaunt, wie schnell sich Politiker von Söder bis Daniel Günther sich hinter die Entscheidung, ich weiß, ich rede jetzt mit dem NDR und ich möchte trotzdem sagen, sich hinter die Entscheidung oder sich kritisch im Hinblick auf die Entscheidung mit Julia Ruß gestellt haben. Während ich nicht weiß, ob das politische Spektrum in dieser Art und Weise sich bisher schon dahingehend geäußert hat, dass man so nicht über Dunja Hayali reden darf. Und die zweite Sache ist ja, es wird ja gar nicht kritisiert, dass sie gesagt hat, es ist nicht in Ordnung, sondern was kritisiert wird, ist ihre journalistische Einordnung. Und da kommen wir für mich an die Wurzel des jetzigen Problems. Dürfen Journalistinnen und Journalisten eigentlich noch benennen, wenn etwas rassistisch, menschenfeindlich, homophob, würde man sagen, es ist ja nichts Schlimmes, aber homophob als Bezeichnung, also nicht mal als Wertung, dürfte man sagen, es ist homophob. Oder ist das schon alles nicht mehr sagbar, weil es jetzt eine kritische Bewegung, die sagt, all diese Worte diffamieren uns und wir akzeptieren das nicht und ihr dürft alles, was uns wehtut, in unserem Selbstbild einfach nicht mehr als Einordnung verwenden, nicht mal dann, wenn ihr Experten holt und Wissenschaftler holt. Es darf nicht sein, was wir nicht sein wollen. Und da sind wir gerade und da beginnt ja das, was wir so Kulturkampf nennen. Und da frage ich mich schon, wie wir da rauskommen, weil mit diesem, sie hat das Recht, das zu sagen, kommen wir halt nicht weiter.
Ich meine nicht, dass es völlig in Ordnung im Sinne von, das darf sie doch wohl sagen, sondern ich meine es genau auf der Ebene, die du gerade beschreibst. Aber das ist ja die Sachebene.
Ja klar, ich gebe dir ja auch recht, aber ich will in die Sachebene, dass die kritische Moment beginnt in unserer Gesellschaft doch da, darf eine Journalistin noch sagen, dass jemand, der ermordet wird, wenn man ihn hier nicht kennt und man ihn hier vorstellen darf, eine Weltanschauung vertreten hat, die rassistisch war und dies und das, weil dann die anderen sagen, warum war seine Weltanschauung rassistisch? Das ist doch ein christliches Weltbild. Da beginnt ja diese merkwürdige Schneise, weißt du, das Verrückte ist ja, über den Tod redet ja gar niemand und das finde ich ja auch so schrecklich. Er ist zum Märtyrer geworden für Trump, das hat man jetzt in dieser Show-Inszenierung gesehen. Er wird sofort hier auch zum Spielball für was ist bei uns und ich glaube, du wie ich sagen halt, wir brauchen eine Öffentlichkeit, wo eine Journalistin wie Dunja Hayali sich hinstellen kann und am nächsten Tag sicher ist und dass jemand wirklich heftig gegen diese aufgeheizte Morddrohungskultur, die sich da im Netz breit macht, agiert. Und dann müssen wir aber noch an die Frage ran, wie gehen wir denn damit um, dass jetzt, wenn ich jetzt sage, mein Versuch ist immer mentalisieren. Das ist jetzt schrecklich, aber was passiert denn mit dieser anderen Seite, die ich überhaupt nicht verstehe, emotional oder empathisch in dem Sinn, dass ich denke wie sie. Aber was passiert in deren Logik des Denkens, dass sie sich da nicht die Morddrohenden, weil da passiert für mich einfach nur eine Gruppe von Leuten, die keine Grenzen kennen und auch keine Grenzen gezeigt bekommen. Aber da steckt ja eine politische Bewegung dahinter, die keine Morddrohungen schickt und die es trotzdem unterstützt. Und wie kriegen wir einen Diskurs hin, wo wir da rauskommen aus diesem Dilemma, aus diesem, war das jetzt überhaupt super tief traditionell christlich und ist das eigentlich ein guter versus, da ist jemand, dessen Inhalte eindeutig dem ultrarechten bis rechtsextremen Spektrum zugehört haben und dürfen wir das noch benennen, ohne dass daran sich ein Kulturkampf entzündet, was rechtsextrem ist heutzutage?
Ja, aber die Antwort darauf muss doch ja sein. Also ich weiß, man muss die Debatte führen, aber ich glaube, weißt du, ich bin eigentlich bei dir, ich bin ja sehr mit der Debatte an sich immer beschäftigt, ne? Und ich würde auch gerne sagen, naja, wir müssen erstmal den Ton der Debatte hinkriegen, bevor wir uns überhaupt wirklich auf die Debatte inhaltlich einlassen oder auf Sachebene einlassen. Aber ich glaube, das ist Teil der Taktik, weil dann nämlich genau diese Sache passiert, dass Leute, die ganz weit entfernt davon sind, irgendwem den Tod zu wünschen, dass bei denen aber dann, oder ne, bei einigen Menschen, das ist jetzt keine bestimmte Gruppe von Menschen, die ich meine, ne, aber dass bei einigen Menschen, die niemals jemandem den Tod wünschen würden, sowas hängen bleibt von, naja, dass die Todesdrohung bekommen hat, ist natürlich falsch, aber war halt trotzdem nicht gut, was sie gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, so anstrengend das auch ist, muss man sich gleichzeitig auf beiden Ebenen bewegen. Deswegen habe ich diese eine eben trotzdem, ne, wollte ich die reinbringen, weil man sonst die Deutungshoheit über die Situation oder über das Geschehene doch bei denen lässt, die sich, letztlich bei denen die Todesdrohungen ausstoßen, weil das ist ja auch wieder eine Diskursverschiebung dahin, dann reden wir plötzlich über die Todesdrohungen und dass das aber irgendwie nicht okay war von Dunja Hayali, das bleibt dann so unausgesprochen mit im Raum stehen. Und das ist, also da muss es ein Gegengewicht geben von Leuten, die sagen, auch unabhängig von diesen Todesdrohungen, die völlig indiskutabel sind im Grunde, hat sie sauber journalistisch gearbeitet. Es ist nicht nur in Ordnung, sondern es ist sogar notwendig, als Journalistin diesen Mann in seinem öffentlichen Wirken einzuordnen. Und das hat sie getan. So. Und das muss auch stattfinden, finde ich.
Damit ja, bin ich bei dir. Bin ich schon bei dir. Nur wenn das so stattfindet als die sind da und dann muss das auch stattfinden, dann hast du aus meiner Sicht halt ganz schnell das Wir und die und hast die ganze Zeit genau den Kampf, den sich aus meiner Sicht gerade die wünschen, die Demokratie gern zersetzen wollen. Das heißt, ich würde trotzdem einen Schritt lieber mehr Informationen darüber bringen, was Kirk wirklich gesagt hat, denn das meiste findet in der deutschen Öffentlichkeit in dem Raum dann gar nicht statt. Also ich glaube, dann muss man anfangen, mehr über Inhalte zu reden. Also weißt du, ich hätte gern noch viel klarer eine institutionelle Positionierung, dass sofort Sender sagen, wer bei uns in den Kommentaren sowas hinterlässt gegenüber unseren Mitarbeitenden, der fliegt raus, da haben wir keine Verpflichtung, auch als öffentlich-rechtliche Sender, hier diesen Bullshit hier unter uns zu lassen. Es gibt einen Grundkonsens von Respekt in der Demokratie. Wer hier sowas reinschreibt, fliegt raus. Und selbst da ist ja inzwischen so wischiwaschi geworden. So, was kann man wegmachen? Sind ja auch alles Wähler. Die sind ja wütend. Da müssen wir mit umgehen. Nein, da will ich eine institutionelle Ordnung. Da will ich sozusagen, wir haben ja auch einen Rechtsstaat, eine Ordnung, die würde ich da gerne wiederhergestellt sehen. Und auf der anderen Seite, ich bin halt ein bisschen müde von wir sind mehr und die sind mehr, denn wir bewegen uns in manchen Regionen Deutschlands ja dahin, dass die anderen auch mehr werden. Das heißt, wir sind mehr, die sind mehr, wir sind laut, die sind laut. Wird aus meiner Sicht weniger bringen, als wirklich mit Fakten, auch wenn alle denken, Fakten helfen nicht, aber mit Informationen. Warum muss man über jemanden wie Charlie Kirk sagen, er ist rechtsextrem? Und dann hat der Spiegel hat das, glaube ich, gemacht. Er hat gesagt, für uns ist er kein Ultrarechter, wir haben folgende Gründe, ihn als rechtsextrem zu bezeichnen. Und auch darunter wird sich eine Debatte entspinnen, das ist okay. Auch darunter werden manche versuchen zu sagen, das ist ein Kulturkampf, die reden hier ganz normale Positionen, zu rechtsextremen Positionen schlecht. Auch das wird passieren. Aber dann, wenn wir daran nicht glauben, dann glauben wir halt an Vernunft als diskursorganisierendes Element gar nicht mehr. Und dann sind wir wirklich verloren. Also ich würde einfach gerne, ich möchte einfach nicht mehr in diesem Wir sind mehr Kampf, den der 2017, 18 da war. Wir sind laut. Du hast schon recht. Ich möchte unbedingt dann auch eine Kolumne schreiben, um zu erklären, warum ich diesen Umgang mit Dunja Hayali unmöglich finde, warum es institutionellen, politischen, demokratischen, zivilgesellschaftlichen Schutz braucht für alle, die an Leib und Leben bedroht wurden. Auch sogar und klar, für Charlie Kirk, dass das passiert, das fand ich auch cool, von Böhmermann bis X, jeder, der klar sagt, hört auf damit zu spielen, es ist ein Mord, das sind Grenzen, wir gehen in dieser Art und Weise zurück in die 20er, aber wie dieses, wir müssen laut sein, die müssen laut sein, ich denke immer, wir müssen es schaffen, uns irgendwie wieder an Fakten, Informationen und wirkliches Denken zu halten. Und es ist nicht alles relativ. Es ist nicht alles relativ. Und dahin wollen ja diese Diskussionen, dass am Ende wie rassistisch, das ist doch relativ, wie, das ist doch relativ. Also diese Dauerrelativisierung aller Werte, die wir über Jahrhunderte ausgearbeitet haben, das ist doch deren Wunsch.
Ja, ja. Ich glaube, wir widersprechen uns gar nicht. Es ist so lustig, dass wir uns widersprechen, ohne dass wir uns wirklich widersprechen. Weil ich spreche nicht von wir gegen die. Das habe ich auch gerade gar nicht gesagt. Ne? Ich sage ja,
was
ja,
passiert?
Dass
ich glaube nicht, dass du sprichst, aber es passiert, wenn du sagst,
es aber
muss
ich meine,
auch jemand
ich meine
sagen,
genau
du, ja.
das. Ich meine aber das,
weil das sind
was,
schon
was
wir
du
und
auch
die.
Sagst. Ja, 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 Moment. Aber ich spreche ja erstmal davon, dass diese Gegenposition, also was heißt Gegenposition, aber gegen die, die gerade so versucht wird zu pushen, ne? Die Gegenposition, Leute, das ist sauberes journalistisches Handwerk, das musste sie sogar genau so machen, dass das auch in der Debatte stattfinden muss. Ne? Also ich sage ja auch, und dann, genau wie du sagst, gerne mit Erklärung. Also ne, gerne sagen, aus den und den Gründen ist es nicht nur gerechtfertigt, sondern einfach richtig, ihn so und so zu benennen. Das ist ja, man kann halt darüber streiten, wie du eben schon gesagt hast, ob rassistisch, ob das ein wertender Begriff ist. Aber ich meine, wenn er sich rassistisch äußert, dann sollte man das genauso benennen. Aber ich sage ja nicht, wir müssen lauter sein als die. Weil ich an dieses Wir und die übrigens auch überhaupt gar nicht glaube, sondern ich glaube, es muss, wenn man eine Debatte in der Öffentlichkeit hat, die zum Teil bewusst versucht wird, auf das glatte Eis der Faktenfreiheit gelenkt zu werden, ne? Also die gelenkt wird darauf, dann muss es laute Stimmen geben, die sagen, nein, so und so und so, finden wir, sollte es eingeordnet werden. Das ist kein Wir-Menschen gegen die Menschen, aber es ist schon so, dass man gegen diese laut rausgebrüllte Position wieder eine faktenbasierte Position auch laut äußern muss. Und gleichzeitig, ich bin ja für die Gleichzeitigkeit, muss die Form der Debatte kritisiert werden. Und da sind wir voll beieinander. Ja, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus und da muss man auch nicht abwägen, was jetzt gerade wie wichtig und zuerst war, sondern das muss einfach gleichzeitig passieren.
Ja, und gleichzeitig glaube ich zum Beispiel, also ich wahrscheinlich sind wir uns näher und eher, ich habe immer so das Gefühl, ich habe gerade den Eindruck, man muss echt daran arbeiten, irgendwie rauszukommen, dass wir nicht, wie ich fühle mich manchmal, wie wenn wir so ein Ping-Pong-Ball sind. So das, was Trump vor 8 Jahren damals, oder als er noch in seiner ersten Präsidentschaft gemacht hat mit Twitter, dass er jeden Morgen uns die Agenda des Redens gesetzt hat. Das macht er jetzt und es ist so normal, dass es keiner mehr merkt. Ja? Wir sitzen dann da und müssen damit reden und es gibt aber hier jetzt schon genug Akteure, die genau das wollen, die sind dankbar für die Ping-Pong-Bälle, die spielen sie hier noch stärker und irgendwann hocken alle da und gucken wie so ein Idiotenpublikum Ping-Pong, Ping-Pong, rechts, links, rechts, links und keiner versteht fast mehr, worum es geht. Und unter diesem Bild erodieren so wirklich unsere Werte, nämlich sowas wie, dass Dunja Hayali solche Drohungen bekommt und da nicht binnen kurzer Zeit eine ganz klare, abgrenzende, beruhigende Rhetorik zu hören ist. Und sowas finde ich beunruhigend. Und es macht Angst, dass wirklich das Gehype von dieser Agenda rund um Julia Roos mehr politische Reaktionen ausgelöst hat, als dass eine Journalistin für ihre Arbeit auf die Art und Weise angegangen wird. Und ich wollte auch nicht Rassismus irgendwie zu sagen, dass es irgendwie relativ sei. Im Gegenteil, es gibt Rassismusforschung. Das heißt, es gibt genug Menschen, die können entlang der Arbeit der letzten 10, 20 Jahre von Kirk zeigen, welche Aussagen rassistisch waren. Und das ist halt der Moment, wo wir überhaupt nicht mehr hinkommen, dass jetzt Leute da sind, Historiker, die sagen, okay, das und das war sein Statement. Und dann finde ich es auch völlig legitim, wenn Menschen, so wie du jetzt am Anfang gesagt hast, man muss auch irgendwie mal laut Nein schreien. Ich glaube, Bob Dylan hat jetzt gesagt so, if you want, dass Menschen sozusagen aus seiner Emotion heraus einfach auch sagen können, ich will aber auch nach dem Tod nicht vergessen, dass Charlie Kirk einen Beitrag geleistet hat zu dem, was im Moment die USA so aus den Angeln hebt von allem, was sie einmal war, der für diesen Unfrieden, den Trump mit reingebracht hat, mitgesorgt hat. Ich glaube, Bob Dylan, wenn das Zitat stimmt, hat gesagt, if you want people to speak kindly about you after your death, do the best to speak kindly while you are alive. Und da geht es jetzt nicht um den Mord und um gar nichts. Es geht um eine politische Kultur, um die dieses Amerika, dort, wo es noch nicht so völlig im Wahn ist von diesem gelben Monster, und das ist jetzt schon wieder aus mancher Sicht zu biased, was ich sage, aber ich habe Amerikanistik studiert, ich war in dem Land vor 20 Jahren, das, was der verändert in diesem Land, das kann man gar nicht krass genug benennen. Und gleichzeitig siehst du nach der nach dieser Trauershow für Charlie Kirk Leute, die dann sagen, ach guck mal, das sind alles Christen, die in aller Ruhe trauern. Ja, die Inszenierung ist eine ruhige Feier, doch während der Präsident spricht, agitiert er weiter Teile der Bevölkerung, die er in Armut lässt, in Unbildung, in allem anderen als den amerikanischen Traum. Und vielleicht war ich auch so blöd als Amerikanistin zu sagen, innerhalb dieses wahnsinnigen kapitalistischen Traums gab es trotzdem viele Kerne und Erbsen, von denen ich dachte, die sind gut. Aber ich denke, wir müssen, und Dunja Hayali ist für mich so ein Fall, wirklich aufpassen, dass jetzt gerade nicht so ein öffentlicher Diskurs auf die Art und Weise gestaltet wird, dass die Leute sagen, ach, das System Trump funktioniert, ja, guck mal, kumuliert Macht, kumuliert Ansehen, jeder kriegt ihm in den Arsch, bis hin zur NATO, die müssen eh. Also wir sind zurück bei brachial Machismus als Führungskultur in der Welt. Und deswegen bin ich bei dir natürlich, dass wir bei Dunja Hayali schreien müssen, weil ich will nicht erleben, dass nachher keine Frau mehr im Fernsehen sich traut zu sagen, das, was sie journalistisch belegen kann über die Äußerungen, die man findet, wenn man sich mit Charlie Kirk und seiner Arbeit über die Jahre beschäftigt, auch dann, wenn dieser Mann einen Tod sterben musste, den niemand sterben sollte.
Möglicherweise retten wir jetzt wirklich noch die Demokratie, weil wir uns immer noch nicht streiten. Das ist ja ganz furchtbar.
Ja, aber auch so interessant, weißt du, in Deutschland ist ja immer die Demokratie wird durch Streit gerettet. Da frage ich mich inzwischen auch langsam, was für ein Mythos. Ich mache das seit Jahren, du ja auch. Und ich führe auch so viel Streit. Und wir haben so einen totalen Mythos, so Streit ist das Herzstück der Demokratie. Habe ich bestimmt auch schon tausendmal gesagt, weil man glaubt es ja irgendwann selber, wenn man es oft genug hört. Und im Moment frage ich mich, ist das so richtig so? Ist wirklich Demokratie nur Streit oder war Demokratie nicht eigentlich auch ruhige Auseinandersetzen und dann aber auch die Fähigkeit, Pluralismus anzuerkennen und Lebensweisen, die ich eben nie verstehen werde, aber akzeptiere und toleriere, weil es eine Demokratie ist? Ich kann mich nicht mit jedem bis zu einem Konsens hin streiten. Geht halt nicht. Ich kann auch nicht jeden von meiner Meinung überzeugen, aber wir brauchen irgendwie einen Pool an, sag mal, 10, 15 Meinungen, die wir öffentlich ertragen. Und im Moment ertragen wir nicht mal 2 oder 3, habe ich den Eindruck.
Ich glaube, es ist ein bisschen Definitionssache auch, ne? Ob Streit, man kann ja auch sagen, die Debatte so. Streit kann ja auch sein, wir knallen die Türen und werfen Teller auf den Boden oder so, ne? Das ist natürlich nicht der Streit, der weiterhilft. Die Frage ist, wenn wir es jetzt mal konstruktiven Streit nennen, wie endet er, ne? Wie muss er enden? Ich glaube auch absolut nicht, dass demokratischer Streit im Konsens enden muss, in dem Sinne, dass wir alle dann die Welt gleich sehen. Aber ich glaube, dass eben demokratischer Streit in einem Konsens darüber enden muss, dass wir so, wie wir die Welt unterschiedlich sehen, wunderbar miteinander und nebeneinander existieren können. Und das wäre ja, dann ist der Kern trotzdem noch Streit sozusagen, weil man da ja hinkommen muss. Man muss sich nur gut streiten. Das ist, glaube ich, das Ding. Wir kommen jetzt,
aber Sarah, lass mich noch eine Sache. Gut streiten ist schon cool. Geht ja mit manchen nicht, weil sie wollen das im Moment nicht. Also man muss sich schon klar machen, dass wir in der Öffentlichkeit leben wollen, die Streit als Show wollen, so wie Trump, damit sie ihre Themen in die Öffentlichkeit rein inszenieren können. Also kannst du wirklich noch diese traditionelle Form des Streitens, wenn es schon ein Agenda-Setting gibt, wo du sozusagen als trojanisches Pferd reinkommt? Und umgekehrt, ich würde halt trotzdem sagen, lassen wir mal so, 50% in der Demokratie sollten Streit sein. Und die anderen 50% aus meiner Sicht gemeinsames, konstruktives Agenda-Setting. Und das Verrückte wäre, dass du dann, glaube ich, trotz allem Natürlich, wenn du sagst, Klimakrise lösen, hast du auch viel Streit, obwohl es ein konstruktives Agenda-Setting ist. Aber find doch mal so Dinge, wo du die Leute zusammenbringen kannst, ohne dass sie streiten. Ich glaube, niemand, den du fragst, würde nicht wollen, dass die Bahn gut funktioniert. Niemand, den du fragst, würde nicht wollen, dass die Bürgerämter gut funktionieren. Niemand, der nicht, also, dass du auch so Themen des alltäglichen Funktionierens von Gesellschaften mehr nutzt, um eine gemeinsame Agenda zu setzen und irgendwie wieder so ein Spirit zu schaffen von, okay, wir reden aber auch, um etwas zu bewirken. Wir reden und streiten aber auch, damit wir morgen in einem Jahr hier eine bessere, irgendwie, keine Ahnung, Infrastruktur haben für. Wir reden und arbeiten auch, aber um der Klimakrise irgendwie drei Lösungen dagegen zu halten. Und ich habe den Eindruck, im Moment ist halt das Streiten auch so ein großer Selbstzweck geworden. Das heißt, wenn wir hier schon so dein tollen Podcast haben, finde ich immer, dass wir uns auch daran erinnern, wir sind ja auch Öffentlichkeiten, in denen wir alle, die uns zuhören, jetzt inspirieren, anregen, fragen dürfen, so, gibt es was, worüber ihr nicht streiten wollt, sondern was ihr sofort mit 10 anderen, von denen ihr vielleicht 4 nicht leiden könnt, auf die Beine stellen wollen würdet, damit irgendwie in einem Jahr alle sagen, geil, das gefällt uns, hier haben wir was Gemeinsames kreiert. Ich glaube, der Aspekt fehlt uns gerade total, damit der Streit, wenn du eine Beziehung hast, wo du nur streitest, die funktioniert ja auch nicht, um es jetzt zu personalisieren. Aber dass wir manchmal, fehlt mir sozusagen die Vielfalt des gemeinsamen Erlebens. Warum soll ich überhaupt mit den Leuten streiten? Warum soll ich überhaupt an dem teilnehmen, was Gesellschaft ist? Und da brauchen wir 50% an gemeinsame Agenda entwickeln, und Lebensverhältnisse gemeinsam verbessern, glaube ich, damit du beim Streit wieder relaxter sein kannst.
Ja, und gar nicht ja, aber, sondern ergänzend dazu. Ich glaube, ich finde dieses Streitthema super spannend, weil ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen öffentlichem Streiten und privatem Streiten. Also ich kann es dir nicht wirklich belegen, es ist jetzt eine gefühlte Wahrheit, aber ich habe das... Ich glaube ganz fest daran, dass die Menschen in ihrem echten Leben, in ihrem Privatleben sehr viel besser streiten, als es öffentlich passiert. Weil du normalerweise da tatsächlich mit einem konkreten Ziel streitest. Also ich meine jetzt nicht in einer Beziehung, beide haben gerade schlechte Laune und motzen sich ein bisschen an oder so, sondern ich meine, es geht um irgendwas. Und man hat aber ja ein Interesse daran, das oberste Interesse ist ja schon, dass man sich irgendwie, dass man dann wieder gut miteinander wird. Ja, also privat ist es ja hoffentlich so, dass du nicht einfach nur streitest, weil du dein Recht haben willst und deinen Willen durchbringen, sondern die Leute wollen ja, dann wieder in Liebe vereint sein. Also im Grunde auch das, was du gerade meinst, wofür streitet man dann? Und das, was aber öffentlich passiert, ist ja viel häufiger, dass Leute miteinander streiten, die ein anderes Ziel haben, nämlich ihre eigenen Themen voranbringen, ihre eigenen Ziele erreichen und sehr, sehr wohl Recht behalten, weil sie ja in der Regel wissen, wenn sie öffentlich streiten, dann gucken auch ein paar Tausend, ein paar Hunderttausend, ein paar Millionen, je nachdem, wo sie gerade streiten, zu und sie wollen nicht irgendwie blöd dastehen und sie wollen nicht den anderen Recht geben. Und ganz oft ist es auch so, dadurch, dass ja so gerade im Internet Streit, also Konflikt, das ist, was Aufmerksamkeit generiert, dass die Leute auch einfach Streits vom Zaun brechen sozusagen, um irgendwie, ich weiß nicht, Klickzahlen zu kriegen. Ich habe das lustigerweise, ich habe irgendwie das früher mehr gemacht, dass ich irgendwie eingegangen bin auf Leute. Also es gibt auch so einen ganzen YouTube-Kosmos, der nur daraus besteht, dass Leute so Reaction-Videos über andere und dann macht der wieder eine richtig und der eine Klatsche. Ich bin in diesem ganzen diesem YouTuber-Kosmos eigentlich nicht so drin. Battles, ich bin da einmal kurz ein bisschen reingeraten, weil ich eine YouTuberin in der Sendung hatte und danach war ich dann in diesem Kosmos drin. Vor kurzem ist das auch nochmal passiert, da hat irgendwie dann auf Insta jemand so ein Video gemacht und ich dachte, ach krass, okay, der hat einfach zwei Zahlen verwechselt, na sowas, na dann stehe ich das richtig und dann wird er bestimmt sagen, ach huch, kann ja mal passieren oder so, aber nein, dann habe ich gemerkt, das ist totaler Quatsch. Der hat dann noch eine Richtigstellung gemacht, in der er aber einfach alles andere wieder falsch gestellt hat. Und ich habe gemerkt, ach komm, dem geht es einfach nur um Aufrufzahlen. Und dann war mein Interesse auch an dieser Diskussion wieder weg. Und ich glaube, das ist ein bisschen symptomatisch oder das ist stellvertretend für das, was in der öffentlichen Debatte ganz viel passiert. Was du eigentlich willst, ist nicht, irgendeinen Konsens oder irgendeine Einigung oder die Liebe danach, das, ne, die Liebe nach dem Streit, sondern es geht um, ja, es ist ein bisschen Pathos muss sein auch zwischendurch, sondern es geht ums selbst gut dastehen, es geht ums Themenplatzieren, es geht um Aufmerksamkeit, es geht darum, in diesem System für sich selbst das meiste rauszuholen. Und irgendwie ist es natürlich der Gedanke oder die Idee beruhigend und schön zu denken, naja, privat sind die Leute dann doch vielleicht noch ein bisschen besser, als wenn man sich jetzt die Talkshows anguckt. Aber das ist ja das, was den Menschen dann als Streitkultur vorgelebt wird. Und deswegen kann man ja auch nicht sagen, ist ja egal, wie öffentlich gestritten wird. Weißt du?
Ja, und die Liebe danach finde ich übrigens wunderschönsten Pathos. Und ich habe mir noch einen Satz gerade aufgeschrieben, nur um nicht zu vergessen von dir. Natürlich ist Privatstreit und öffentlichen Streiten ganz anders. Aber am Ende, dieser Satz von dir, dass du gesagt, privat ist, dass man danach wieder gut miteinander sein will. Und genau das ist eigentlich der Satz, der im Moment in unserer Gesellschaft kaputt zu gehen droht. Dass man dann wieder gut miteinander sein will. Weißt du, du hast es so ganz einfach gesagt, aber so ist es ja. Und ich denke schon, dass wir haben ja dieses demokratische Bild immer gehabt, nehmen wir nochmal die USA, selbst als George W. Bush verlor damals, dann gab man sich mit seinem Gegner die Hand und gratulierte sich und sagte, okay, you made the game. Das heißt, man hat auch gewusst, die Demokratie ist halt ein Wettbewerb der Ideen und jetzt geben wir alles, weil natürlich wollen wir die Gesellschaft nach unseren Idealen gestalten. Aber irgendwo weiß ich doch, wir leben hier dann die nächsten Regierungsperioden trotzdem gemeinsam in diesem Land und dann stimmt da ein schöner Satz auch, dass man dann wieder gut miteinander sein will. Und dass wir da gerade nicht hinkommen, das zeigt halt, dass es Kräfte gibt, die dieses demokratische Koexistieren, nämlich von verschiedenen Ideen, von Verschiedenheiten, letztlich kaputt machen wollen. Und dass ich glaube, wir sind in so einem Moment, wo öffentlich wir unbedingt streiten lernen müssen mit dem Ziel, dass man dann wieder gut miteinander sein will. Und dass man gucken soll, wenn andere anders den Streit aufsetzen, wenn sie wirklich nur vermeintlich Spaltung analysieren, aber vor allem Spaltung erzeugen wollen, wollen die dann noch gut sein miteinander? Und ich finde schon, wir müssen eine Öffentlichkeit schaffen. Die meisten Sendungen handeln vom demokratischen Streiten. Wir müssen eine Kultur haben, in der auch es Shows gibt, des demokratischen Bildens, des demokratischen Wissens. Es muss Sendungen geben, wo Leute da sitzen. Ich habe das in Spanien auch mal gesehen. Da sitzen dann Hirnforscher miteinander im Abendprogramm und diskutieren wie in Battles, das der beste 5-6 Minuten, der einen Aspekt dessen, was unser Gehirn in der Zeit wie verarbeitet, vermitteln kann. Wenn da Gehirnforscher auf eine Lesung gehen, gibt es dann manchmal Säle mit 1.000 bis 3.000 Leute, die wirklich ausgebildete Hirnforscher bei Vorträgen zuhören, weil man sie auch aus dem Fernsehen kennt. Also, dass wir viel mehr dafür tun, uns gegenseitig zu bilden und zu sagen, okay, Streit ist eine Facette, aber um zu streiten, brauche ich Wissen. Ich muss wissen, wie ich mich reguliere. Ich muss wissen, wie ich mit einem anderen umgehe. Weil unter allem, was wir miteinander tun, steckt dieser schöne Satz, egal wie sehr du mich jetzt nervst und wie sehr ich deine Meinung überhaupt nicht teile, am Ende will ich aber wieder gut miteinander sein. Und ich glaube, das ist das, wo gerade alle so denken, Moment, ist jetzt gerade jeder gegen jeden. Und die USA lebt es vor, wo das hingeht. Die Reels, die ich aus den USA kriege, sind so creepy. Auch die inzwischen demokratischen Verschwörungstheorien über Kirk sind genauso creepy. Und Videos, wie Frauen irgendwie beim Walmart gekidnappt werden. Also ich weiß manchmal gar nicht, was ich glauben soll, wie zersetzt dieses Land ist. Und ich wünsche mir, dass wir für Deutschland halt schaffen. Und klar, es ist was anderes als eine private Beziehung, wo man Menschen liebt. Aber am Ende, das kann man auch pathetisch sein, ist ein Gesellschaft miteinander irgendwo zu leben, auch ein Bekenntnis, miteinander leben zu wollen und dieses Organisieren sollen miteinander. Und auch da muss man irgendwie mit dem Commitment reingehen, dass man dann wieder gut miteinander ist. Das heißt, auch Streit hat Grenzen, auch Zuspitzung hat Grenzen. Nur um die eigenen Klicks zu gerieren, kann ich nicht alles hochspitzen, wie ich will. Und da, glaube ich, müssen wir so gucken, dass man, wenn man immer von dieser ominösen Mitte spricht, ich hätte gerne eine ominöse, feste Mitte, die wirklich verinnerlicht hat und denkt, dass man am Ende wieder gut miteinander sein will. Auch wenn man sich vielleicht nicht mag oder ganz andere Weltsichten hat. Okay, aber irgendwie will ich gut mit dir können. Du bist auch in dieser Demokratie zu Hause.
Wenn das kein schöner Abschlusssatz ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber wir haben ja noch das hier.
Das ist bestimmt noch schöner.
Eine letzte Frage.
Die Idee dieser wunderschönen Abschlussrubrik ist, dass ich dir eine Frage stelle und dass du mir eine Frage stellst. Und die muss nicht politisch sein, die darf aber politisch sein, sie kann lustig oder ernst sein. Alles, was wir wollen. Man muss natürlich nicht antworten, ne? So, aber man kann. Und die Frage vor der Frage ist wie immer, fängst du an oder soll ich anfangen?
Ich fange an.
Okay.
Also ich will mit dir aufhören, will ich so freundlich formuliert.
Okay.
Oder? Was ist dir lieber?
Ich weiß, aber du fängst an, das heißt, du stellst die Frage. Oder ich stelle die Frage.
Ich vermute, dass du eine bessere Frage hast. Also ich bin einfach eine schlechte Fragestellerin und dachte, so dramaturgisch ist es bestimmt so, dass wenn du eine Frage hast, ist die besser als meine. Und dann ist es wahrscheinlich interessant.
Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werde. Aber nee. Okay, fang an.
Okay, fang du an. Nee, komm, fang du an. Ich denke immer so mal, ich bin so schlecht in so Fragen erfinden. Aber komm, fang du an. Dann kann ich noch ein bisschen nachdenken.
Alles klar. Was kannst du besser als andere Menschen?
Also wahrscheinlich am besten kann ich Fragen zu setzen, denn ich würde mich jetzt rausfinden, winden aus dieser Frage mit, was heißt andere Menschen? Wer sind die anderen Menschen, von denen ich besser sein müsste oder könnte oder sollte? In was überhaupt besser?
Also, ja, worin bist du am besten? Ich kann zum Beispiel besser als andere Menschen im Weg stehen. Großes Talent, weiterhin unerkannt, also vor allen Dingen kriege ich wenig Lob dafür, aber kann ich sehr gut.
Also du löst das jetzt mit der Schamoffensive, du kannst etwas am schlechtesten, am besten, ja. Das ist so, wie wenn man im Vorstellungsgespräch sagt, ja, also ich habe schon Schwächen, ich bin perfektionistisch.
So. Ja, genau. Nein, ja. Ich will dieses Talent endlich mal anerkannt wissen, weil es ist
du kannst gut im Weg stehen.
Wahnsinnig gut im Weg stehen.
Ja. Also wenn man sozusagen ein Störtalent besser als alle anderen, dann kann ich wahnsinnig gut Chaos verbreiten. Also ich kann, wenn du mich 2 Stunden alleine in einem Raum lässt, habe ich den von oben nach unten gedreht und alles liegt, wo es nicht liegen sollte. Du findest nichts wieder, aber ich weiß bei allem, wo es ist. Und ich habe absolutes Talent, wirklich Räume in Chaos zu verwandeln. Und es war sogar so, dass im Studium kamen manchmal die Erasmus-Studenten aus dem Ausland, die in Deutschland leben und nicht viele Sachen hatten, und haben gefragt, ob sie einfach bei mir im Zimmer sitzen dürfen, weil das so schön wäre, weil da so viel lebt, weil ich alles durcheinander wirble. Insofern, wenn ich was wirklich, wo ich sage, was ich so extrem bei wenigen Menschen gesehen habe und dass ich besser kann, ist, ich habe einen Chaosstapel, ich bringe wirklich alles durcheinander. Und ich liebe es wahnsinnig. Also wenn du mir so Bilder von Friederike Mayröckers Zimmer zeigst, dann bin ich total beruhigt, weil da alles im Chaos liegt. Und ich weiß trotzdem, sie weiß wahrscheinlich, wo jedes Blatt liegt.
Ich fände es total schön, wenn du mich nicht besuchen kommen würdest. Ich habe ein bisschen Angst, dass du es noch chaotischer machst als ohnehin schon. Machst du das denn auch in fremden Wohnungen? Weil, also machst du so Schubladen auf in fremden Wohnungen?
Zu verteilen. Ich will alles sehen und alles irgendwie umbauen und alles, man lässt mich nicht allein in Wohnungen. Die meisten lassen mich auch ungern allein in meinen Wohnungen. So. Also wenn ich schon zu Hause bin, ich bin ein großer Draußensein-Mensch, aber ja.
Wie schön. Ja. Ich finde auch das Wort Störtalent ein sehr schönes. Das nehmen wir jetzt immer. Was ist dein größtes Störtalent? Was man da alles so auf der Rolltreppe links stehen zum Beispiel oder so, ne? Störtalente.
Ja, genau. Ja.
Vielleicht, wir sollten eine Akademie gründen, eine Störtalent-Förderakademie.
Akademie für Störtalente. Ja. Das sind so schöne Eigenschaften, aber an denen merkt man sich die Menschen immer. Also du kannst eigentlich die ganze Schulzeit abgehen und fast alle haben, die sicher nicht vergessen hast, die du noch mit Vor- und Nachnamen kannst, waren Leute mit Störtalenten, weißt du so?
Schön. Was ist deine Frage?
Ja, jetzt habe ich meine Frage. Also meine Frage ist jetzt so, weil ich lese gerade ein Buch von einer jungen Astronautin, also einer jungen Frau, die zum ersten Mal ins Weltraum ging, auch eine Spanierin, glaube ich. Und die ist so, ich glaube, die ist so ein bisschen wie du und ich, so in manchem. Ich bin so in manchen Sachen für so eine Frau, die ich ganz gern mag. Und trotzdem finde ich diesen Vorgang, dass jemand, die ist, glaube ich, Molekularbiologin und geht da irgendwie mit in den Weltraum. Und ich wollte wissen, ob du mit mir in den Weltraum würdest und wen du noch mitnehmen würdest.
Ja, ich bin dabei. Oh, oh Gott. Ich
du bist dabei.
Moment, genau, muss drüber nachdenken.
Ja, weil da
erstmal
muss man
ja sagen und dann oh ja. Shit, was habe ich gerade gesagt?
Schon in den Weltraum.
Also es ist eine ernsthafte Einladung, wir machen das. Dann muss ich kurz nachdenken. Ich fände es halt schon irgendwie super doof, wenn dann was passiert. Also wir dann da so stranden und nicht mehr nach Hause kommen. Und ich weiß, ich habe ja auch ein Kind, das finde ich voll gut, das ist ein gutes Kind.
Also soll das mit, kind. Aber das, will das ich auch kann sehen. Wahrscheinlich noch nicht mit.
Ja, aber wenn es, also wenn ich es mitnehme und wir dann stranden, ist ja auch ein bisschen blöd für das Kind. So, ne?
Aber wir
also.
Stranden nicht. Wir sind ja in der Fantasiewelt.
Also wir stranden nicht, das wäre der Plan.
Wir können das, wir werden super ausgebildet, wir sind dann sozusagen richtige Astronautinnen mit so Glasköpfen in so geilen blauen, roten, gelben Anzügen und fliegen raus. Aber nicht so Kardashian-mäßig, ne? Sondern und auch nicht so gesponsert von Bezos oder so, sondern Wissenschaft. Nee. Wir machen jetzt Wissenschaft im Weltraum.
Wir müssten dann halt wirklich erst Wissenschaftler werden. Ja, ich könnte jetzt natürlich ganz schleimig antworten und sagen, nein, es gibt andere Menschen und auch andere Frauen, die ihr Leben lang darauf hingearbeitet haben und deswegen möchte ich niemandem den Platz wegnehmen. Aber wir ignorieren ja kurz jede Fairness. Ich hätte schon wirklich Lust, aber ich hätte auch ein bisschen Schiss und man muss es ja wirklich vorbereiten, sehr, sehr lang, auch den Körper. Ich war bei.
Ja, das finde ich aber interessant dran. Du hast so ein klares Ziel.
Das stimmt. Ich war beim Berlin-Marathon. Ich bin nicht mitgelaufen, aber ich habe jemanden angefeuert. Und ich fand es total cool. Und dann habe ich kurz überlegt, naja, wenn man jetzt so ein Jahr trainiert, kann man da ja auch mitlaufen. Wäre schon irgendwie witzig, oder? Dann hat man auch ein klares Ziel. Und da denke ich schon so, ja, aber wann soll ich das machen? Weißt du? Und jetzt so Vorbereitung auf einen Flug ins All wäre ja schon auch, dann könnte ich ja andere tolle Sachen dafür nicht machen.
Ja, aber dann kommst du zurück und kannst alles das, was du jetzt kannst, in einer neuen Sphäre erleben. Und wir können uns erlösen von diesen ganzen Debatten, in denen wir ja so festhängen, weißt du? Ich denke, man muss man jetzt nicht einmal von ganz oben gucken und dann zurückkommen und irgendwie ganz neue Ideen ausbreiten. So ist meine Fiktion.
Ja, stimmt. Du merkst, Entscheidungen treffen gehört nicht zu meinen Talenten.
Kein Störfaktor. Auch ein Störfaktor.
Ja, aber ich weiß auch nicht, also wir beide da oben, du machst Chaos, ich stehe im Weg. Ist das eine gute Idee?
Also solange die uns einen geilen Tisch hinstellen, der dann mit uns rumfliegt und wir irgendwas zu essen kriegen. Ich finde es schon.
Alles klar, ich bin dabei. Ich müsste noch drüber nachdenken, ob wir überhaupt noch jemanden brauchen. Vielleicht machen wir
also
das
wenn
zu
wir würden
auch.
So zweit hochfliegen. Ja, auch geil. Ja, ich auch gut. Sehr geil. Ja. Ich fände das so geil. Ja. Vor allem, wir müssen uns da immer vorbereiten. Und du wachst jeden Tag auf und du weißt, was du zu tun hast, weil als nächstes musst du irgendwie in den Weltraum fliegen für die Menschheit, um irgendwas Gutes zu tun, was rauszufinden, zurückzukommen. Und dann transportieren wir an zig junge Mädchen, die Treadwife-Videos gucken, dass es viel cooler ist, andere Dinge zu machen. Ich fände das irgendwie schön.
Das stimmt, das wäre schon cool. Aber ich fände für die Geschichte schon auch ganz gut, wenn dann irgend so ein Meteor auf die Erde zu rasen würde. Und aus irgendwelchen Gründen könnten nur wir beide aus seiner Bahn lenken und die Welt retten. Dann wäre ich bereit.
Ja, geil. Komm.
Ja, das machen wir, so machen wir es.
Genau, wir warten auf den nächsten Meteor, sobald er kommt. Genau. Bis dahin laufen wir Marathon und dann haben wir das geschafft. Das ist ja schön. Guck mal, wir
dann kriegen wir eine Umlaufbahn nach uns benannt. Weißt du, so die Sarah-Jagoda-Umlaufbahn und Mädchen im Weltall wird so zum nächsten Mythos, mit dem wir dann die ganzen Bros irgendwie vergessen lassen als Machtmenschen.
Mega. Guck mal, wir gehen mit einem konkreten Plan raus aus dieser Podcast-Folge. Ja. Wie schön ist das denn? Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge schön fandet und ansehnlich und anhörlich, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, jetzt ja, dann dürft ihr wie immer gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr das nicht fandet, sondern die Folge überhaupt gar nicht mochtet, dann dürft ihr sehr gerne nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren. Und ihr dürft wieder reinhören am 10. Oktober, dann geht es nämlich weiter. Aber es kann ja auch sein, dass ihr so lange nicht warten könnt oder wollt, dann könnt ihr sehr gerne in andere Podcasts in der ARD Audiothek reinhören. Zum Beispiel gibt es da einen Podcast von Jagoda Marinic. Erzähl doch mal, was machst du denn da und wann kommt der immer?
Wir kommen alle 14 Tage freitags und er heißt Freiheit Deluxe und meine Gäste bringen ein Zitat, einen Satz, eine Liedzeile oder whatever sie wollen mit zum Thema Freiheit und von da aus loten wir alles Mögliche aus, was sie in Sachen Freiheit beschäftigt, ihre Ängste, ihre Träume, ihre Dinge, die sie geschafft haben, die sie nicht geschafft haben, die sie wollten, aber nicht konnten und habe ganz, ganz traumhaft tolle, spannende Gäste. Das ist, finde ich, das Schönste, dass man einfach die Chance hat, 90 Minuten mit Menschen, Köpfen zu reden, so von denen man auch sonst gerne über sie nachdenkt.
Wie schön. Ist der, wenn du sagst, alle zwei Wochen freitags, dann ist das ja sozusagen auch unser Turnus, kommt der heute raus? Also man muss transparenzhalber sagen, wir zeichnen am Donnerstag auf, also aus unserer Perspektive kommt dein Podcast auch morgen raus oder nächste Woche?
Das muss ich kurz überlegen, ob ich diese oder nächste Woche meine neue Folge, ach so, doch, also heute kommt Freiheit Deluxe mit der Schriftstellerin Marlene Strerowitz. So.
Ah, wie schön, dann können die Leute ja einfach direkt weiterhören. Oder ihr teilt euch das auf in Freitage, dann habt ihr jeden Freitag eine Folge und könnt ihr immer im Wechsel hören. Das ist doch schön. Und es gibt auch noch einen zweiten Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch, so wie wir ja auch, Sorgen macht wegen des Rechtsrucks in Deutschland, dann ist der ARD-Doku-Podcast Hateland vielleicht etwas für euch. Darin findet ihr Recherchen zum extremen und radikalen Rand in Deutschland. In der ersten Staffel, die heißt Deep State vom Elitesoldaten zum Reichsbürger, darin taucht Investigativjournalist Martin Kaul in die Welt ein, der Reichsbürger. Hateland findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Jagoda Marinics Podcast Freiheit Deluxe ebenfalls. Den Link zu beiden Podcasts schreiben wir euch in die Shownotes. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Jagoda. Das war sehr schön.
Vielen Dank, dass du das machst und dass du mich eingeladen hast. War auch sehr schön für mich.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ciao.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle zwei Wochen neu.